ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Meine sehr verehrten Brüder und Schwestern im Islam, jegliches Lob und Preis gebührt Allah Jalla Jalaluhu, der uns heute hier in seinem Haus zusammenkommen lassen hat. Wallahi, meine Brüder und meine Schwestern, diese Sache ist nicht von uns. Nicht mit unserer eigenen Kraft sind wir hierher gekommen. Nicht mit unseren guten Eigenschaften oder weil wir eine hohe Position bei Allah subhanahu wa ta'ala haben, sind wir hierher gekommen. Nein. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn jemand eine gute Sache machen möchte, er braucht die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand sich von einer schlechten Sache fernhalten möchte, er braucht wieder die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir hier zusammenkommen konnten, wenn wir hier versammelt sind, heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala hat unendliche Gnade und Barmherzigkeit erwiesen und hat uns hier in sein Haus, den besten Platz der ganzen Welt, Prophet Muhammad s.a.w. sagt, die Häuser von Allah sind die besten Plätze. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier im besten Platz zusammengebracht. Wie viel wir uns bei Allah bedanken, ist zu wenig. Allah sagt, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Wenn ihr euch bei mir bedankt, werde ich meine Gnade vermehren. Das heißt, wenn wir das nicht als Gnade von Allah ansehen, als Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala ansehen, dann können wir auch nicht uns bei Allah dafür bedanken. Zuerst müssen wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat viel Mitleid mit uns gehabt und hat uns hier versammeln lassen. Deswegen von Herzen, wir müssen uns bei Allah bedanken. Ja, die großen Mescheich sagen, dass Shukr, das heißt, dass sich bedanken bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist die Tür, damit überhaupt die Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala weiter auf uns herabkommen können und dass sie sich vermehren. Sobald wir diese Shukr, uns bei Allah bedanken, vergessen haben, wenn wir das nicht mehr machen, dann werden wir, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٍ Und wenn ihr euch bei mir nicht bedankt, sagt Allah, جَلَّ جَلَالُهُ, dann ihr sollt wissen, meine Adab, meine Bestrafung ist sehr schlimm. Deswegen, meine Brüder und meine Schwestern, wir sollen vom Herzen alles, was wir machen, unser Sprechen und unser hier Sitzen, sollen wir nur für Allah Jalla Jalaluhu machen. Und nur dann wird es akzeptiert bei Allah. Allahu Samad. Allah Jalla Jalaluhu braucht keinen. Er braucht weder unsere Ibadet, noch unser Sprechen über ihn oder unsere Gebete. Allahu Samad. Er ist der Unabhängige. Aber alles außer Allah braucht ihn. Wir haben dieses Bedürfnis, dass wir über Allah sprechen müssen. Wir haben das Bedürfnis, dass wir über Allah hören. Das ist für uns. Derjenige, der spricht, derjenige, der hört, er macht es für sich selbst. Deswegen sollen wir die Absicht machen, وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, dass die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala ist das Größte, was es gibt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Menschen sind zufrieden geworden. Alle lieben uns. Alle haben uns große, große Preise gegeben. Große, große Positionen angeboten. Aber Allah Jalla Jalaluhu ist nicht zufrieden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden mit uns. Wir haben verloren. Und zwar verloren in dieser Welt. Und wir haben verloren im Leben nach dem Tod. Deswegen, Ikhlas, meine Brüder und meine Schwestern, ist das Wichtigste. Allah soll mir und euch allen hier die wichtigste Eigenschaft von Ikhlas geben. Und uns hier nur für Allah sprechen lassen und nur für Allahs Wandel hören lassen. Meine Brüder, von Ilm, Ziel von Ilm, Wissen, ist nicht, dass man vor anderen Leuten große, große Vorträge hält. Oder dass man sich mit irgendwelchen Leuten große Debatten führt und versucht, irgendwie irgendwas zu beweisen. Nein. Ziel von Ilm ist, wie kann ich Allah zufriedenstellen? Was möchte mein Allah von mir? Was möchte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von mir? Mit diesen Sachen, wenn man sich befasst, dann lernt man Ilm. Also wenn unser Ziel ist, ich möchte Allah zufriedenstellen, wie kann ich meinen Allah zufriedenstellen? Wie kann ich dem Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam folgen? Dann, wir haben die richtige Absicht für Ilm gemacht. Weil es gibt zwei verschiedene Arten von Ilm. Al-Ilm und Ilman. Es gibt zwei verschiedene Arten von Ilm. Das war jetzt der Vortrag, den wir letztes Mal gehalten haben. Aber nur so 2 Minuten, 3 Minuten zur Erinnerung. Es gibt ein Wissen, das im Herzen ist. Ein Wissen, das im Herzen ist. Und das ist das nützliche Wissen, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Mishkat gibt es diese Welt. Und das zweite, die zweite Form von Ilm ist das Wissen auf der Zunge. Und das wird am Tag des jüngsten Gerichts Klage einlegen gegen denjenigen, der diese Ilm gehabt hat, dieses Wissen gehabt hat. Das heißt, wir sollen verstehen, der Platz von Ilm ist nicht die Zunge oder der Verstand. Der Platz von Ilm ist das Herz. Ja? Weil es nämlich eine Nur von Allah ist. Ilm, Wissen, ist ein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt dieses Licht nur den Herzen, die sauber sind. Allah gibt nicht jedem seine Ilm. Informationen, Bücher auswendig lernen, ja? Stundenvorträge halten, das machen auch die Nichtmuslime. Es gibt solche Nichtmuslime, die unterrichten in Universitäten und sie halten stundenlang Vorträge über Schan und Nuzul von dieser Ayat und Mashallah und von dieser Hadith, weil es ihr Hobby ist. Sie haben ihre Zeit für diese Sache gegeben und sie haben diese Informationen sich angeeignet. Aber dieses Wissen hat ihnen keinen Nutzen gegeben, weil sie nicht an diese Sache glauben. Wenn wir dieses Wissen, was wir uns aneignen, nicht praktizieren, nicht in unserem Leben haben, heißt es, wir haben kein Wissen. Wir haben Informationen. Aber wir selbst, wir können nicht davon profitieren. Was nützt es mir, wenn ich viel Wissen habe, aber ich kann es nicht in die Tat umsetzen? Deswegen wird gesagt, العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. Das Wissen ohne die Tat ist wie ein Baum ohne Früchte. Und ich gebe mal das Beispiel von, jemand macht Wudu für das Gebet, Ritual, Waschung, und dann er betet nicht. Was hat das für einen Sinn? Wallahi, meine Brüder, wir können und meine Schwester, wir können von morgen bis abends uns tausende von Vorträgen anhören, tausende von Gelehrten einladen, tausende von Büchern herunterlesen und mashallah vom Internet downloaden und was es alles gibt. Ne? Aber solange man nicht selbst das in seinem Leben hat, hat man keinen Nutzen von diesem Ilm. Hat man keinen Nutzen. Das ist kein nützliches Ilm. Deswegen Prophet Muhammad sagt immer, wenn er Dua gemacht hat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ja Allah, er hat nicht nur gesagt, gib mir Ilm. Nein, gib mir solche Ilm, die mir Nutzen bringen. Weil zuerst werden nämlich diejenigen, die Wissen gehabt haben, ins Feuer geschmissen werden. Die Ulama ist so, die schlechten Ulama, die ihr Wissen für Dunya verkauft haben, die nicht damit praktiziert haben, die damit angegeben haben, Allah wird sie zuerst in Jahannam schmeißen. Allah soll mich schützen. Ne? Deswegen, wir haben von heute früh an, mashallah, wir haben viele, viele Vorträge gehört. Ne? Mashallah, Mawlana Safras, Allahu Akbar, hat uns, mashallah, mit seinem Wissen, mashallah, unser Herz, mashallah, zum lebendig gemacht, ne, mashallah. Und mashallah, und Sheikh Mahmud, mashallah, über diese Fuchs-Sache hat auch sehr schön gesprochen. Allah soll zufrieden sein mit ihnen. Und Allah soll uns die Hakikat, die Wahrheit von diesen Sachen in unser Herz reintun. Weil von alles gibt es nämlich ein Zahir und ein Batin. Ein Äußeres und ein Inneres. Ja? Allah soll uns diese Hakiki Ilm, dieses wahrhaftige Wissen geben, das uns zu Allah Jalla Jalaluhu bringt. Das uns Khashyat Allah bringt. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Das heißt, diese Khashyat Allah, diese Angst von Allah, wenn das nicht kommt mit Ilm, das heißt, wir haben keine Ilm. Und wenn die Liebe von Dunya nicht weniger wird in unserem Herz, dann haben wir auch keine Ilm. Ne? Ihr wisst, ne? Die Sache mit Karun, er war sehr reich. Er hat so viel Wissen gehabt, so viel Besitz gehabt, dass nur damit die Schlüssel von seinen Schätzen, damit man die tragen konnte, musste eine Gruppe von Leuten beauftragt werden, die diese Schlüssel tragen, von seinen Schatztruhen. Aber was passiert? Die Leute, die ihn gesehen haben, die Leute, die Jahil waren, die Leute, die kein Wissen gehabt haben, was haben sie gesagt? Oho, da hätten wir doch auch das, was Karun hat. Ihm ist ein großer Anteil gegeben worden. Ach, wie schön wäre es gewesen, wenn wir das auch hatten. Aber die Leute, denen Ilm gegeben worden ist, die haben gesagt, Weilakum! Weilakum! Sawabullahi khair. Allah soll euch Verstand geben. Die Sawab, die Ajr, die Belohnung, was man bekommt, wenn man nach dem Befehl von Allah und seinem Propheten lebt, die ist viel, viel mehr und viel, viel wertvoller als all der ganze Besitz von Karun. Das heißt, das Wissen, Ilm, wenn das Hakikaten mit der richtigen, wahren Form in unserem Herzen ist, Dunya muss überhaupt keinen Wert in unserem Herzen haben. Die Liebe von Dunya muss raus. Deswegen, meine Brüder, Allah soll uns schützen. Der Erschaffer des Universums hat für die Rechtleitung der Menschen die Propheten geschickt. Von Adam a.s. bis jetzt, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind viele, viele Propheten gekommen. Und jeder von diesen Propheten war eine Persönlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Propheten auserwählt, damit sie die Nachricht von Allah jalla jalaluhu und die Rechtleitung, die durch diese Nachricht erfolgen soll, überbringen. Sie sind die Übermittler. Die Anbiya alayhi salatu wassalam, die Propheten sind die Übermittler von der göttlichen Botschaft. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Propheten benutzt, damit er seine Nachricht, damit diese die Nachricht von Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Diener bringt. Und der letzte Prophet, war Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Der Koran ist die Vervollständigung und die vollendete Nachricht, die von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt worden ist. Ja? Der allmächtige Allah Jalla Jalaluhu sandte die Botschaft, seine Botschaft, den Koran, nicht direkt zu seinen Leuten, zu den Dienern, sondern er hat, damit seine Botschaft gut verstanden werden kann, gleichzeitig auch jemanden eingesetzt, der diese Botschaft den Menschen erklären kann. Ja? Und das waren diese Enbiya alaihim salam. Ne? Weil nur so, wenn man den Weg von demjenigen geht, zu dem die Botschaft gekommen ist und der von Allah auserwählt worden ist, damit die Nachricht richtig ankommt bei den Leuten, nur wenn man ihm folgt, kann man das erreichen, was Allah von einem möchte. Weil er ist nämlich sozusagen der Übersetzer von der Botschaft von Allah. Deswegen sagt Allah, لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Das heißt, ohne Zweifel zu euch ist ein Nur gekommen, ein Licht gekommen und ein offenkundiges Buch. Die Mufassirin sagen, von diesem Nur ist gemeint Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Übersetzer geschickt. Ja, diese Nur, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und mit ihm zusammen hat er dieses offenkundige Buch geschickt. Er ist sozusagen der Übermittler, der Überbringer. Das heißt, was war das Ziel von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warum ist Prophet Muhammad sallallahu alaihi geschickt worden? Das können wir in Surah Al-Imran, gibt es eine Ayat. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Das heißt, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ohne Zweifel, Allah subhanahu wa ta'ala hat große Huld erwiesen. Eine ganz, ganz große Sache gemacht, große Gnade, viel, viel Mitleid gehabt mit den Menschen, indem er aus ihnen selbst einen Propheten geschickt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Gnaden erwiesen, hat uns viele Sachen geschickt. Aber diese Men-Kalima, dieses Wort Men, Huld, ich habe euch eine gute Sache gegeben, oder ich habe euch viel Gnade erwiesen, das hat er zu keiner Sache gesagt. Das hat er nur zu dieser Sache gesagt. Ja? Mit dem Schicken von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala ein viel, viel Mitleid mit uns gehabt. Und was macht dieser Prophet? Yatlu alayhim ayatihi. Er liest ihnen die Ayat, die Zeichen von Allah. Das heißt, die erste Aufgabe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, die Verse des Korans oder nach einer anderen Ansicht, die Zeichen von der Großheit von Allah subhanahu wa ta'ala, hatte den Menschen vorgetragen, sie dazu eingeladen. Die zweite Sache ist, wenn du sagst, geh hin, er hat sie gesäubert von den innerlichen Krankheiten, von den Akhlaqi Resila, von dem Benehmen, das niederträchtig ist. Weil jeder Mensch hat in sich Eigenschaften, die niederträchtig sind. Ne? Wie zum Beispiel geduldlos sein, Hasset, Neid, Gier, Hass. Ne? Das sind Sachen, die unerwünscht sind. Und hier gibt es dazu Geduld und Mitleid, ne? Und Shukur, sich bedanken bei Allah. Ne? Tawakkul, auf Allah vertrauen. Das sind die schönen Eigenschaften. Und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er ihnen die Großheit von Allah subhanahu wa ta'ala ins Herz eingepflanzt hat, dass nur Allah Jalla Jalaluhu macht und keiner kann machen außer Allah, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er über Leben und Tod bestimmt, Erfolg und Misserfolg, nachdem er diese Großheit von Allah subhanahu wa ta'ala in ihr Herzen eingepflanzt hat und nachdem die Sahaba gewusst haben, mein Erfolg ist in dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, hat er dann mit Ibadat, mit den Taten versucht, sie zu säubern, das heißt von diesen schlechten Eigenschaften, die jeder Mensch hat, zu befreien. Und danach hat er sie noch, hat er ihnen das Buch beigebracht und die Hikma. Das heißt, die Weisheit. Und der Scheich sagt, diese Reihenfolge sollte eingehalten werden. Wenn nicht, durch das immer wieder Wiederholen von der Großheit von Allah subhanahu wa ta'ala, Schirk von unserem Herzen rausgeht. Wenn der Mensch glaubt, Qul huwallahu ahad, es gibt nur einen, der macht und keiner kann machen außer Allah. La mutasarrif fil alam illa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La nafi'a illa Allah. La darra illa Allah. La muhyi illa Allah. La mumita illa Allah. La shafi'a illa Allah. Es gibt keinen, der Gesundheit geben kann. Es gibt keinen, der Tod geben kann. Es gibt keinen, der Leben geben kann. Es macht nur Allah. Nachdem das zuerst mal, dieses Schirk, Ghayrullah, raus aus dem Herzen ist. Der Glaube an Ghayrullah, dass eine Sache außer Allah irgendwas machen kann, kann man die restlichen Sachen nicht machen. Weil das wird immer stören, dieses Schirk. Dieses, ja, dass die anderen Prozeduren kann man da nicht einleiten. Das heißt, wichtig ist, dass man zuerst diese Ghayrullah vom Herzen rausbekommt. Dass man weiß, nur Allah kann mir Nutzen geben. Nur Allah kann mich von diesen schlechten Eigenschaften befreien. Nur Allah kann mir den Koran beibringen. Nur Allah kann mir das Verständnis vom Koran geben. Nur Allah kann mir Weisheit geben. Kein anderer. Wenn man das nicht weiß, wie kann man die anderen Sachen bekommen? Wenn man nicht weiß, von wem man das bekommt, wie soll man das bekommen? Zuerst diese La ilaha illallah. Nafi und Ithbat. Allah hätte auch als Kalimatul Iman, als Glaubenskalima, hätte er auch sagen können, Allahu mawjud wa Muhammad Rasul. Fertig. Allah ist da, er existiert und Muhammad ist sein Prophet. Fertig. Aber warum hat Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah, Nafi und Isbat zu Kalima Tawheed, Kalimatul Iman, Kalimatul Ikhlas, Kalimatul Najah wal Falah, alles hängt von dieser La ilaha illallah ab. Erfolg in dieser Welt, Erfolg im Akhirat lenkt von dieser La ilaha illallah. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Iman so gefordert von uns? Dass wir alles, La ilaha, kein Ilah gibt es in meinem Herzen. Ein Ilah, wenn man nachschaut, im Wörterbuch heißt es, Ma yamilu ilayhi qalb. Dort, wo sich das Herz hindreht, das, was das Herz begehrt, das ist Ilah. Deswegen sagt Allah in einem anderen Vers, habt ihr eure Nefs und eure Hawa als Ilah angenommen? Habt ihr eure Bedürfnisse vor dem Befehl von Allah gesetzt und folgt ihr euren Nefs und euren Gelüsten? Deswegen, meine Brüder, wir müssen hier von unseren Herzen zuerst mal diese Ghayrullah rausbringen. Ja? Und das kann nur passieren, wenn man Qudratullah, über die Qudrat von Allah subhanahu wa ta'ala spricht, über die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala spricht und alles verneint. Keiner kann irgendetwas machen, außer die Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Feuer kann nicht brennen ohne Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Messer kann nicht schneiden ohne Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Esbab, die dafür da sind, zum Beispiel wir essen und wir trinken. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns das. Aber wir sollen nicht denken, mein Hunger nimmt das Essen weg. Oder mein Durst löscht das Wasser. Nein. Manche essen 5 Teller, 10 Teller und werden nicht satt. Manche trinken 5-6 Gläser und ihr Durst ist immer noch da. Das heißt, diese Esbab, diese Mittel sind für Imtihan da, Imtihan. Allah subhanahu wa ta'ala möchte uns prüfen, ob wir die Sache von Allah erwarten und erkennen oder von Ghayrullah. Weil Franz und Peter sagt auch, das Essen hat mich satt gemacht. Franz und Peter sagt auch, die Medizin hat mir Heilung gegeben. Aber ein Muslim sagt, Allah hat mich gesättigt. Alhamdulillah, die at'amana wa saqana. Allah hat mir Essen gegeben. Und Allah hat mich gespeist und getränkt. Allah. Der Mensch muss immer verstehen, in jeder Messe Dua. Alhamdulillah, die ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Bei jeder Messe Dua ist Tawhid. Allah möchte, dass wir überall verstehen, dass er lässt uns aufstehen, er lässt uns einschlafen, er gibt uns Essen, er gibt uns Trinken, er macht uns gesund, er macht uns krank, er gibt uns ein männliches Kind,
Ein weibliches Kind. Manche lässt ihr ohne Kinder. Wer macht das alles? Allah. Und das muss rein. Jetzt wenn wir Schirk, wenn wir diese Sache raus haben hier, dass außer Allah kann niemand was machen. Nicht mal ein Blatt fällt runter vom Baum ohne die Erlaubnis und das Wissen von Allah SWT. So, wenn nicht mal ein Blatt runterfallen kann vom Baum ohne die Erlaubnis und das Wissen von Allah SWT, wie sollen andere Sachen passieren? Und Allah bestimmt, wo dieses Blatt hingehen soll. Wie viel, und Allah weiß, wie viel mal sich dieses Blatt drehen wird in der Luft und wo es hinkommen wird. So, diese Sache, diese Yaqeen muss rein in unser Herz. Und jetzt die Ibadat, was wir machen, dieser Tesbih, Koran, Dhikr und Dua, weil dieses Stück entfernt worden ist vom Herzen, was wird passieren? Jetzt, unser Akhlaq wird sich säubern. Jetzt, das hat Ta'khir. Das hat jetzt Effekt. Jetzt, wir lesen Koran, Allahumma. Jetzt, wir bekommen Effekt. Ne? Vorher werden, weil diese Sache hat, stört. Ne? Deswegen, das muss raus. Und dann diese Koran, was wir lesen, dann diese Dhikr, was wir machen, diese Dua, was wir machen, dieses Fasten, was wir machen, das wird diese uns erziehen. Und jetzt, nachdem man Schirk raus hat, die Großheit von Allah im Herz hat, und man mit Ibadat sein Herz gesäubert hat, jetzt Allah subhanahu wa ta'ala öffnet die Türen von Ilm. Jetzt Allah subhanahu wa ta'ala bringt einen den Koran bei. Bringt einen das Wissen bei. Jetzt diese, weil man Vorarbeit geleistet hat, jetzt dieses Wissen vom Koran geht rein ins Herz wie Nur. Und dieses Wissen bringt Effekt an ihn und wir können das Ganze in seinem Leben finden. Deswegen Aisha radiallahu anha ist gefragt worden über Akhlaq vom Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sie hat gesagt, ja, lest ihr denn keinen Koran? Lest ihr denn keinen Koran? Ja, wir lesen. So wie der Koran war, so war Akhlaq von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So war Leben vom Propheten Muhammad. Weil er war der Lebendige. Er war der lebendige Koran. Das, der Wunsch von Allah, ne, in praktischer Form war Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, meine Brüder und meine Schwestern, wir sollen verstehen, was ist Koran eigentlich? Koran ist nicht eine Wissensquelle, ne, wo man irgendwelche Informationen herauszieht, ne, oder irgendwelche geschichtliches Geschichtsbuch oder so philosophisches Versammlungswerk. Nein, nein. Der Koran ist ein Handbuch, ein Handbuch. Der Koran ist ein Handbuch, wie man sein Leben zu gestalten hat. Der Koran ist eine Anleitung. Wie soll ich meinen Tag und wie soll ich meine Nacht verbringen? Der Koran ist die Schrift der Errettung. Wenn jemand Rettung möchte, wenn jemand Erfolg haben möchte, er muss den Koran folgen. Nur so kann er Erfolg haben. Und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, wie man den Koran am besten leben kann. Er ist das praktischste Beispiel, wenn jemand dem Koran folgen möchte. Dann er muss dem Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Weil das Wissen wird durch die Tat sichtbar. Das Wissen wird durch die Tat sichtbar. Jemand weiß etwas, aber er macht es nicht. Dann wissen wir das nicht. Und Prophet noch das, was er gewusst hat, er hat auch praktiziert. Das heißt, das Wissen, was im Koran war, war im Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen wird gesagt, wenn wir richtige Ilm wollen, wenn wir richtige Ilm jetzt haben, Ilm mit Amel, mit praktischen, mit danach leben, dann ist das den Leuten, dann haben wir es den Leuten zu verdanken, die vor uns gelebt haben. Wenn wir jetzt Ilm haben, ist das die Amel von den Vorhergehenden, von den vorhergehenden Gelehrten. Sie haben Amel gehabt, sie haben Islam im Leben gehabt, so haben wir richtige Ilm bekommen. Ja, nicht nur Wissen, sondern mit diesem Wissen war diese Nur und mit dieser Nur war zusammen dieses Islam. Wenn wir wollen, dass nach uns die Leute richtige Ilm haben, wenn wir wollen, dass die Leute nach uns auch richtige Ilm und Wissen und Islam haben, dann müssen wir auch praktizieren. Weil unser Amen wird dann die Ilm von den Nachkommen, die nach uns kommen sein. Aber heutzutage, meine Brüder, Wissen ist da, aber keine Amel. Kein praktischer Islam ist da, Informationen sind da. Und deswegen werden Informationen weitergegeben, keine Ilm. Ilm ist eine Sache von Tijara geworden, meine Brüder. Ilm sollte normalerweise Grund dafür sein, dass wir gerettet werden. Aber Ilm ist ein Mittel geworden, damit man Geld verdient. Ilm ist ein Mittel geworden, dass man berühmt wird. Ilm ist ein Mittel geworden, wie man, mashallah, Bücher damit schmückt. Wie viele Verlage gibt es, die Tag ein und Tag aus Bücher drucken und nicht ein einziges Mal haben sie das Buch aufgeschlagen und gelesen. Ilm ist ein Werkzeug von Tijarat geworden. Ilm ist ein Werkzeug von Dunya geworden, meine Brüder. Obwohl dieser Ilm sollte mit Nur und Hakikat in unser Leben kommen. Und wir sollten lebendige Muslime sein, richtige Muslime. Aber heutzutage, meine Brüder, Allah soll uns verzeihen. Ne? Wir geben sehr viel Wert darauf, dass die Informationen zu uns kommen. Meine Brüder, die Informationen sind nicht wichtig. Man kann hier mal überall Informationen, bis morgen früh können wir reden. Nein, die Nur von diesem Wissen muss eindringen in unser Herz. Dafür muss das Herz gesäubert werden. Mit Istighfar, mit Tauba, ne? Und mit Nadama. Das Herz, wenn ein Herz, weil der Platz von Ilm, richtiger Ilm, ist das Herz. Wie wir schon gehört haben, ich habe mich beklagt, ne? Imam Shafi'i rahimahullah sagt, dass mein Vermögen, dass ich Sachen auswendig lerne, schwächer wird. Ne? Und was hat er gesagt? Er hat mir empfohlen, dass ich die Ma'asi, diese Sünden verlasse. Weil nämlich Ilm ist eine Nur von Allah und Allah gibt diese Ilm, diese Nur nicht jemanden, der Sünde macht. Wir müssen verstehen, dass der Zweck von dieser Versammlung nicht da ist, um irgendwelche Informationen anzuhäufen oder irgendwelche Informationen einfach so weiterzugeben. Nein, das Ziel sollte vielmehr sein, wie kann diese Ilm mit Hakikat in unser Leben kommen. Und nur so können wir uns retten, nicht anders. Allah soll uns so viel geben.
Amen.
So, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sozusagen die Tafsir. Er ist sozusagen die Erklärung vom Koran. Ne? Er ist das praktische Beispiel, wie man nach Koran leben soll. Deswegen Imam Auzi rahmatullah alayh berichtet von Makhul radiallahu anhu, dass innaha tuqda alayhi wa tubayyin al-murad minhu. Durch die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das heißt, die Tat kommt das Ziel des Korans zum Vorschein. Wenn wir erfahren wollen, was möchte Allah durch diesen Koran von mir, dann müssen wir schauen, was hat Rasulullah gemacht. Weil er hat das, was Allah wollte, hat er gemacht. Verstanden? Das heißt, wir müssen immer nachforschen, was hat Rasulullah von dem Koran verstanden. So, فَكَانَ السُنَّةِ بِمَنْزِلَةِ التَّفْسِيرِ الشَّرْحِ بِمَعَانِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ. Das heißt, Imam Shafi'i rahmatullahi alayh sagt, dass diese Sunnah ist in Wirklichkeit ein Tafsir und eine Erläuterung für die Ahkam, für die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Was wollte Allah subhanahu wa ta'ala von uns? Deswegen, wir müssen verstehen, meine Brüder, dass solange wir keine Ittiba machen, solange wir Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam nicht folgen, können wir der göttlichen Botschaft nicht folgen. Können wir Koran nicht folgen. So, jetzt können wir verstehen, wie wichtig ist eigentlich die Sunnah. Weil ohne Sunnah kommen wir nicht zum Maqsad und zum Ziel, was Allah möchte von uns. Der einzige Weg, wie wir zu dem Ziel von Koran kommen und damit zum Erfolg, ist der Weg vom Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Und das Beispiel von der Sunnah von uns ist wie Wahi. Weil wir die Offenbarung. Weil wie durch die Ayat der Wunsch von Allah, der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala hervorkommt und fest wird in der Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso die Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch Grund dafür, dass eine Sache sich festsetzt in Islam. Deswegen sagt Imam Auzi rahmatullahi alayh, كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي tefsir olarak. Das heißt, so wie Allah wie Cibril Aleyhisselam vahiy zu Prophet Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gebracht hat, genauso hat Cibril Aleyhisselam auch die Tefsir, ja, die Meinung von diesem Koran auch gebracht, ja. Das ist nicht einfach so von Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, nein, die Erklärung vom Koran ist auch wieder von Allah subhanahu wa ta'ala durch Jibril Aleyhisselam geschrieben. Deswegen sagt Allah vom Koran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Das Prophet Sallallahu Aleyhi ve Sellem spricht nicht von sich, sondern was er spricht, das ist Offenbarung, meine Brüder, das ist nicht von mir oder irgendein Gelehrter, das ist Ayat vom Koran, meine Brüder. Deswegen wird diese Sunna, ne, wird dieser Hadith vom Prophet Muhammad auch als Wahi bezeichnet. Aber so eine Wahi, die nicht im Gebet gelesen werden kann. Ne? Normalerweise, dieser kommt auch von Allah subhanahu wa ta'ala, weil Prophet Muhammad hat niemals von sich selbst gesprochen. Was er gesprochen hat, ist von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Deswegen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, dass wir die Befehle von ihm befolgen, genauso Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns, dass wir der Sunna folgen müssen. وَأَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ. Er sagt, folgt Allah und folgt seinem Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Außerdem hat Allah den Befehl gegeben, dass man den Befehl von Muhammad Mustafa folgen soll und man sich von all den Sachen fernzuhalten hat, von denen er uns befohlen hat, uns fernzuhalten. مَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Das, was euch Rasulullah sallam gebracht hat, das sollte ganz fest nehmen, 100% folgen. Und das, was Rasulullah sallam euch verboten hat, abgehalten hat, das von diesen Sachen sollt ihr euch fernhalten. Allah hat nicht nur diese Sachen im Koran befohlen, sondern er hat auch das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam als das Befolgen von sich selbst bezeichnet. مَنْ يُطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Allah sagt, derjenige, der dem Prophet folgt, der folgt in Wirklichkeit Allah. Deswegen der Prophet Muhammad, als der sich dem Propheten angeschlossen hat, der Bi'at schon gemacht hat, الَّذِي يُبَعِيُنُكَ إِنَّمَا يُبَعِيُنَ اللَّهَ. Die Leute, die sich Prophet Muhammad hingegeben haben und die Bi'at zu ihm gemacht haben, ist so, als ob sie zu Allah Bi'at gemacht haben. Ja? Deswegen, meine Brüder, der einzige Weg, wie man die Liebe und den Erfolg von Allah bekommen kann, ist, dass man قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمٌ. Meine Brüder, Allah sagt im Koran, wenn ihr behauptet, dass ihr Allah liebt, Jalla Jalaluhu, فَاتَّبِعُونِي, folgt mir. Folgt meiner Sunna. Was wird passieren? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, Allah wird euch lieben und Allah wird eure Sünden vergeben. Allah ist der Allverzeihende, Allverzeihende. Deswegen die Leute, die sagen, wir lieben Allah und verlassen die Sunna und folgen nicht Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sind nicht wahrhaftige Mutta'is. Ne? Ihre Behauptung ist nicht richtig. Wenn sie richtig fest in ihrer Behauptung wären, dass sie Muhammad Mustafa, dass sie Allah lieben, dann würden sie auch Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Jede einzelne Tat vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jede Bewegung, alles, was er gemacht hat, das wird ein Grund für die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Weil Allah sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ohne Zweifel gibt es für euch bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein super Beispiel, das beste Beispiel. Ja, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Beispiel. Jetzt kommen manche her und sagen, ja, Uswatun Hasana, was heißt das? Bestes Beispiel. Wir nehmen das nur für die Ibadat. Ne? Wie Prophet Muhammad gebetet hat, beten wir. Wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefastet hat, fasten wir. Wir nehmen diese Sunna nur für die Ibadat. Diese anderen Sachen, ne? Wie er gegessen hat, wie er geschlafen hat, ne? Wie er sich gekleidet hat und so, das brauchen wir nicht. Das sagen Leute. Ja. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayat keine Erklärung gegeben. Er hat nur gesagt, für euch ist in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in den Wesen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was? Bestes Beispiel. Er hat nicht Ibadat gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, ihr sollt Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur in Ibadat folgen. Nur in Mashallah, in Anbetung. Nein, er hat mutlaken, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, das Prophet Muhammad s.a.w. ist das beste Beispiel für euch. Deswegen die allgemeine Meinung, ne, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur gefolgt werden soll für Ibadat, ist falsch. Und die Leute sagen, ach, seine Tradition, das ist ja die Tradition von den Arabern und das brauchen wir nicht und das ist so und das ist so. Das ist falsch. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat doch der damaligen Tradition und der damaligen Atmosphäre widersprochen. Er ist doch dagegen gewesen. Die Leute haben nackt Tawaf gemacht. Damals war Kufr, Zina, ne? Unglaube, Schirk, Vielgötterei und Strenge und Raub, Mord, Zina. Das war überall verbreitet. Und Prophet Mohammed ist in diese Atmosphäre gekommen und ist gegen diese Sachen gegangen, nicht? So Prophet Mohammed, also sein Ziel, war gegen die Atmosphäre gehen, gegen die Tradition, was damals war. Die Leute haben nackt Tawaf gemacht. Tagsüber die Männer und nachts die Frauen, weil wir in unseren Kleidern sündigen. Ne? Hat Prophet Muhammad gesagt, ja, das machen wir auch? Nein, niemals. Prophet Muhammad hat der damaligen Tradition nicht entsprochen. Er ist gegen die Atmosphäre gegangen, was damals war. Deswegen wird gesagt, im Koran wird das Wesen von Rasulullah ohne jegliche Erklärung als Uswa Vorbild bezeichnet und es gibt auch kein, auch noch so unwesentliches Zeichen dafür, dass es sich bei diesem Vorbild nur um das Gebet oder Zakat handele oder dass es sich hierbei nur um die Ibadah handele. Ne? Deswegen, meine Brüder, das Wesen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen wird auch gesagt, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi sagt, I'lam, ihr sollt wissen, annal miftah as-sa'ada, der Schlüssel zum Erfolg ist ittiba'u sunnah wa ittida'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dass wenn jemand Erfolg haben möchte, der einzige Weg ist, ja, wenn er glücklich werden möchte, ist, dass er der Sunna folgt und Prophet Muhammad s.a.w. folgt. Fi jami'i masadirihi wa mawaridihi wa harakatihi wa sakanatihi hatta fi hayyat aklihi wa qiyamihi wa nawmihi wa kalamihi lest aqul dhalika fi adabihi fi al-ibada faqat la wajha bi ihmali as-sunan الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فبذلك يحصل الاتباع المطلق sagt Imam Ghazali rahmatullahi. Das heißt, man soll Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Sache, in seinen Bewegungen, in seiner Tradition, in jeder Sache soll man Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Nur so ist ittiba mutlak möglich. Nur so kann man dieses Zusammenfassende von ittiba, von Folgen von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangen. Deswegen sagt Imam Ghazali weiter, فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَلْبِسَ السَّرَاوِيلَ قَائِدًا. Deswegen sollt ihr, um klar zu machen, dass es sich hier nicht um nur Ibadet handelt, deswegen sagt er, ihr sollt unbedingt eure Unterkleidung, das heißt eure, ne, eure Unterbekleidung, die Hosen, ne, sollt ihr anziehen im Sitzen. Hajib. Und man soll sein Turban soll man im Stehen binden. Allah. Das heißt, wenn man seine Schuhe anzieht, soll man auch versuchen, mit rechts anzufangen. Und dass man mit der Hand, mit der rechten Hand essen soll. Also Imam Ghazali rahmatullahi möchte uns ganz klar sagen, dass es hier bei Ittiba nicht nur um Ibadah geht, sondern die Hose im Sitzen anzuziehen und sein Turban im Stehen zu binden und dass man bei dem Schuhe anziehen mit der rechten Fuß anfängt und dass man mit der rechten Hand isst, ist auch Ittiba. Das ist auch Folgen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und diejenigen, die sagen, nein, nur in Ibadat, was ist das hier, Essen mit Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Maschallah anziehen und so, warum, wir brauchen das nicht? Das heißt, diese Sache, dieser Shaitan hat das so geschafft, dass dadurch eine große Tür von Saada, von Glück für diese Leute zugegangen ist. Ja, nee, dadurch, dass die Ibadah von Adat und Rasulullah getrennt worden ist, und gesagt worden ist, wir sollen nur den Ibadat-Prophet Mohammed folgen und nicht in seinen Adat, in seinen Traditionen und in sein Essen und Trinken, dadurch hat Shaitan sie mahrum gemacht. Dadurch sind sie von einem großen Glück, ist die Tür zugegangen für sie. Allama ibn Qayyim rahmatullah sagt in seinem Buch Zadul Ma'ad, Islam ist nicht nur die mündliche Bestätigung der Risala des Prophetentums, sondern man muss vielmehr auch die ganz feste Ahd, Absicht und Versprechung machen, dass man ihm sallallahu alaihi wa sallam 100% folgen wird. Bis man dies nicht macht, ist man kein richtiger Muslim. Allahu Akbar. Das heißt, es genügt nicht nur, man sagt, okay, ich folge Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist mein Prophet, sondern man muss auch ganz fest die Absicht machen, dass ich werde 100% Prophet Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam folgen. Solange man das nicht macht, ist man kein richtiger Muslim. Ja? Deswegen meine Lieben, die Akzeptanz von Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam und die Tibat von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gehört zu unserem eigenen. Das gehört zum Islam. Und es ist unvorstellbar, dass jemand richtiger Muslim werden kann, ohne dass er diese Art macht. Er muss sich das wenigstens mal vornehmen. Heutzutage die Muslime, ne, nehmen sich das einfach mal vor. Ach, die Wichtigkeit. Anas radiallahu berichtet, Prophet Mohammed hat gesagt, Man ahabba bi sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Das heißt, derjenige, der meine Sunna liebt, diese Person liebt mich in Wirklichkeit. Und wer mich liebt, der wird mit mir zusammen im Paradies sein. Und in einem anderen Hadith, Abu Huraira berichtet, Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Dass derjenige, der in der Zeit von Fitna und Fasad, von Übel und von schlimmen Sachen, wo überall diese Sachen verbreitet werden, der Sunnah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgt, ganz fest folgt, er bekommt 100 Märtyrer Belohnungen. Allah. In der Scherh von Shiratul Islam wird berichtet, dass derjenige, der auf die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufpasst, das heißt sie praktiziert, der wird von Allah ta'ala mit vier Dingen beschenkt. Allah gibt ihm vier Dinge. Wenn jemand der Sunna vom Propheten Muhammad aus dem folgt, er wird mit vier Sachen belohnt von Allah SWT. Erstens, Allah Ta'ala wird in den Herzen der Tugenden seine Liebe hineinsetzen. Allah. Die Salihin, die tugenden Leute, die Leute im Tugend, sie werden diese Person lieben. Zweitens, und in die Herzen der Frevler wird er seine Hilfe, Respekt hineinsetzen. Das heißt, die Nicht-Muslime, die Frevler, die Sünder, sie werden ihn mit Respekt behandeln. Seine Rizq-Versorgung wird üppig werden, Allahu Akbar. Sogar Barakat, die Rizq wird vermehrt, wenn man der Sünder vom Propheten Muhammad folgt. Stärke und Standhaftigkeit in Dien, das wird ihm auch gegeben. Schaut euch mal an, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Allah steckt seine Liebe, die Liebe von ihm in die Herzen von den Salihin. Dann die Frevler, in ihre Herzen kommt die Hilfe von dieser Person. Die Respekt und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm viel Rizq und Allah viel Versorgung und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Standhaftigkeit in seiner Dien. Sayyid al-Taifa, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Waylani, Nawwar Allahu Marqadahu, sagt, Asasul Khair Muttaba'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi wa fi'lihi. Ja? Er sagt, die Wurzel von Erfolg, von Khair, von Gutem, ist, dass man Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgt in seinen Wörtern, dass man seinen Wörtern folgt und seinen Taten. Man soll auch den Taten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi sagt, dass er eines Tages Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu im Traum gesehen hat. Und Allah Jalla Jalaluhu hat ihm befohlen, in seinem Traum, dass er Amr bil Ma'ruf Nahi al Munkar machen soll. Dass er das Gute befehlen und vom Schlechten abhalten soll. Er hat das Allah SWT in seinem Traum versprochen. Und dann hat er gesagt, hat er Allah gebeten, hat er gesagt, Allah, bitte gib mir einen Tod ala al-Islam. Gib mir, dass ich sterbe mit Islam. Und Allah hat zu ihm gesagt, wa ala sunnah. Du musst auch Dua machen, wa ala sunnah. Nicht nur Dua machen, dass du stirbst mit Iman, mit Islam, sondern du sollst auch Dua machen, dass du mit der Sunna von Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Man soll die Sunna von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man soll sie nicht vernachlässigen, meine Brüder. Man tahawana bis Sunna uqida bi hurman al faraid. Deswegen Shah Abdul Aziz Dehlavi rahmatul alaihi sagt, dass derjenige, der die Sunna von Rasul auf die leichte Schulter nimmt und sie nicht praktiziert, wird letztendlich auch die Vernachlässigung bei den Faraid-Pflichten als Bestrafung bekommen. Derjenige, der die Sunnah, das ist nur Sunnah, vernachlässigt und sie nicht praktiziert, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn bestrafen, dadurch, dass er ihm sogar die Taufik nimmt, die Kraft nimmt, dass er falsch machen kann. Dass er kann nicht mehr falsch machen. Sunnah, was ist die Definition von Sunnah? Jetzt haben wir Sunnah. Jetzt müssen wir ein bisschen, ne, verstehen, was ist diese Sunnah, weil Sunnah wird auch geteilt und, ne, und alles mögliche. Also Definition von Sunnah, wie viele haben wir noch? 15 Allah. Also Sunnah wird, wenn man im Wörterbuch nachschaut, heißt es Tradition und Ada. Das heißt, die Tradition wird als Sunnah bezeichnet. Und im Grau, im Islam, wird bezeichnet man all die Sachen, die Qawlen, Fi'len und Taqriren vom Propheten Muhammad s.a.w. überliefert worden sind. Das heißt, das, was Rasul s.a.w. gesagt hat, getan hat, praktiziert hat, und vor ihm ist eine Sache passiert und er hat das nicht verboten. Er hat das nicht aufgehalten. All diese Sachen gehen in die Kategorie von Sunnah. Ibn Umar rahmatullah sagt, dass die Bedeutung von der Sunnah sogar etwas erweitert und er hat es erweitert und hat sogar Khulafai Rashidin mit in diesen Begriff einbezogen. Er sagt, dass وَسُنَّتُهُ الطَّرِقَةُ الدِّينِيَّ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ. Das heißt, dass die religiöse, der religiöse Weg den Propheten Muhammad eingeschlagen hat und was Khulafai Rashidin, ja, die vier Khalifas nach Rasulullah, ne, praktiziert haben, den Weg, den sie eingeschlagen, das geht auch mit in die Sunna. Ja? Also in Schami kommt das, ne? Fetwa Schami, Seite 70, ne? Band 1, kann man das. Ne? Und diese, in kana mimma wazib alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awil khulafai rashidin min ba'dihi fasunna. Also wenn Rasulullah eine Sache gemacht hat, fortwährend gemacht hat, und khulafai rashidin das auch fortwährend gemacht hat, dann wird das auch als Sunna bezeichnet. Ja? Und es gibt viele Maschallah, Imam Tahtabi, ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwahid min as-sahaba. Er hat sogar die Sahaba mit eingetan. Ja? Sogar das, was die Sahaba gemacht werden, das wird sogar auch als Sunna bezeichnet. Imam Tahtabi hat das in Al-Baraq al-Falah, hat das so reingeschrieben. Weil er berühmt darauf, dass فَإِنَّ سُنَّةَ أَصْحَابِهِ أَمْرٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِإِتِّبَاعِهِ. Weil er hat gesagt zu den Sahaba, وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Er hat zu den Sahaba gesagt, ihr müsst unbedingt meine Sunna folgen. Und das heißt, wenn Sahaba diese Sache fortwährend gemacht haben, dann ist es ein Befehl von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewesen und dann ist es auch ein Sunna. Allah soll uns Verständnis geben. Ja? Jetzt, wie können wir Sunna einteilen in zwei? Also wenn irgendetwas unverständlich ist, nein, bitte, ne? Ich versuche das hier so schmerzlos wie möglich zu machen, aber das geht noch, es gibt einen zweiten Teil noch, ne? Nächsten Morgen, inshallah. Deswegen die Brüder, die inshallah morgen Zeit haben, sollen auch kommen, weil es wird weitergehen. Normalerweise meine, das war eine Einleitung, ne? Das ist eine Einleitung und ich habe mir für dieses Seminar normalerweise die Sunnat von Essen vorgenommen. Weil ich bin da einmal reingegangen in die Sunnat von Essen, ich konnte nicht wieder rausgehen. Weil wenn man das irgendwie nachforscht, ne, die Sunna von Essen, man ist so verblüfft und man weiß nicht, wer ist Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem ich diese Sunna vom Essen, nur vom Essen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er gegessen hat, ne, und was dahinter steckt, nachdem ich das hier in diese Sache vertieft habe, das sind 60, 70 Seiten hier, ne, ich habe verstanden, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist kein normaler Mensch. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wirklich das optimale Beispiel, um Erfolg in dieser Welt zu bekommen und Erfolg in Acht. Ne? Wir sind gar nicht da reingekommen. Ne? Jetzt wir machen schnell noch die Einteilung und dann, ne? Wir hören auf, trinken Chai und dann morgen geht es dann weiter, ne? In Kurzform. Also man kann es Die Sünnet kann man einteilen in Sünnet Huda und Sünnet Zawaid. Sünnet Huda ist die Handlung, die der Nabi sallallahu alaihi wasallam ausgeführt hat und die mit Ibadah zu tun hat. Also die eine Sache, die Prophet Muhammad gemacht hat und die mit Ibadah zu tun hat, das nennt man Sünnet Huda. Wie zum Beispiel das Gebet mit Jama'a, Adhan, Iqama, die Sünnen von den Gebeten, die Sünnetanteile von Gebet, die Sünnen von Fasten und Heilig und diese Sachen. Das Verlassen dieser wird als Karaha und Malama, Verpöntheit und Scham angesehen, für die man auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. Weil diese Sachen haben mit Ibadah zu tun, die Vollkommenheit von den Ibadah hängt von diesen Sachen ab. Ja. Warum gibt es diese Sache? Vollkommen. Der Prophet Muhammad sagt, ich bin gekommen, um die Akhlaq zu vervollständigen. Wir wollen Ibadah machen, aber wir wollen es nur verlassen. Wie geht das? Und dann gibt es noch so eine Zawaid, nennt man die Handlungen, die mit dem Akhlaq, dem Benehmen und Tradition des Propheten Muhammad zu tun haben. Wie zum Beispiel die Kleidung und die Verhaltensweise beim Schlafen und so weiter und so weiter. Das Ausführen dieser ist ein Grund für Belohnung, aber das Verlassen dieser wird nicht als absolute Karaha, Verpöntheit, angesehen. Das heißt, wenn man das auch nicht macht, hat man nicht diese Wa'id, diese Bestrafung, was man normalerweise hat für diese Sunnah al-Huda. Derjenige, der die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert, kann als jemand bezeichnet werden, der einen großen Anteil der Glückseligkeit erhalten hat. Derjenige, dem Allah die Kraft gegeben hat, die Sunnah zu praktizieren, hat wirklich eine große Sache von Allah bekommen. Aber wenn jemand die Sunnah nicht ausführt, können wir diese Sünde nicht, können wir nicht als Sündner bezeichnen. Also er kann nicht als Sündner, können wir nicht sagen zu ihm. Aber durch dieses Ausdruck Sünde Salai soll man nicht denken, dass das jetzt solche Sünde sind, die man einfach so auslassen kann, die überflüssig sind. Nein. Sogar diese Sünde Salai, dass man diese praktiziert, ist wie eine Ibadah. Inna Sunnah hier Tariqat al-Masluka fi din fahiyya fi nafsiha Ibadah. Das heißt, diese Sache, wir sollen nicht falsch verstehen. Wir haben diese Einteilung mit die Sunna, die zu tun hat mit Ibadah und die Sunna, die zu tun hat mit mit Akhlaq und Adat. Aber der Name ist gegeben Sunna so weit, das heißt nicht, dass man es lassen soll. Sondern wenn man das praktiziert, man bekommt fi nafsiha Ibadah. Allah sagt, dass diese Sache ist auch, diese Ulama sagen, dass das auch Ibadah ist. Ja? Das heißt, wenn jemand nach der Sunna isst, schläft, aufwacht, sich nach diesen Handlungen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verhält und auch Ibadah macht, das ist auch Ibadah. Ne? Und er wird unbedingt Belohnung bekommen dafür. Deswegen, Qadi Iyaz al-Maliki rahmatullah alayhi sagt in seinem Buch Shifa, Usulu madhabina thalatha. Al-Iqtida bi sunnat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-Akhlaq wal-Af'al. Wal-Iklul من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. Drei Sachen sind die grundsätzlichen Fundamente unserer Religion. Sind die Grundfundamente. Erstens, der Akhlaq und den Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Zweite, halal zu essen. Das Erlaubte zu essen. Und bei allen Taten, was wir machen, dass wir Ikhlas haben. Dass wir die Absicht haben, Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenzustellen. Es-Shifa, Seite 29, erstes Band. Können wir sehen. Deswegen, meine Brüder, Tarikus Sunnah, das Verlassen der Sunnah, meine Brüder, ist so eine Sache, ne? Man sollte niemals die Sunnah verlassen, weil das, vor allem nicht die Sunnah der Mu'akkada. Glaubt mal. Die Sunnah, die mit Ibadah Anwendung zu tun hat, die auch Sunnah al-Huda genannt wird, und die immer von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgeführt wurde, nennt man Sunnah al-Mu'akkad. Also die Sunnah, die zu tun hat mit Ibadet und die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer ausgeführt hat, das nennt man Sunnah al-Mu'akkad. Und sie nimmt fast die Stellung von Wajib, obligatorisch ein. Ne? Das Verlassen dieser kann ein Grund von Sünde sein und zu einer Erniedrigung führen im Leben nach dem Tod. Derjenige, der diese verlässt, wird Tariq al-Sunnah genannt und wird als Mukhalif al-Sunnah, jemand, der gegen die Sunnah ist, eingestuft. Zum Beispiel, wenn jemand das Tarawih-Gebet, die Sunnah-Teile des Gebets und so weiter unterlässt. Das heißt, wenn jemand Tarawih nicht betet, oder die Sunnah einfach so nicht betet, was passiert? Er wird als Tarawih Sunnah angesehen. Weil Prophet Muhammad hat diese Sachen, die, bei den Sunnah, die Prophet Muhammad immer gemacht hat. Aber dann gibt es wieder Sunna, die Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht fortwährend gemacht hat, die er nur manchmal gemacht hat. Ha? Diese Sunna zu verlassen, ist kein Grund von Sünde. Und es gibt auch zum Beispiel Salat al-Duha, zum Beispiel das Duha-Gebet oder Awabin. Ne? Diese Sachen, wenn man das nicht betet, ne, bekommt man dafür nicht diese, man wird nicht eingestuft als Tarikus Sunna. Weil Prophet Muhammad das manchmal gebetet hat und manchmal nicht gebetet hat. Ja? Deswegen sagt Imam Ghazali rahmatullah alayh, das Verlassen der Sunna, die mit der Ibadah selbst zu tun hat, ist nach Imam Ghazali rahmatullah alayh Kufrul Khafi oder Humukun Jali, offen, entweder versteckte Kufr oder offenkundige Verrücktheit, Dummheit. Deshalb schreibt er in seinem Al-Bahin: أما في العبادات فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجه إلا كفر خفي أو حمق جلي. Das heißt, wie kann es passieren, ne? Wenn jemand die Sunna von den Ibadat, von den Anbetungen verlässt, sagt Imam Ghazali rahmatullah alayh, dann einfach so ohne Uzr, ohne triftigen Grund, ich kann nur sagen, in seinem Herzen ist entweder Kufrun Khafi, versteckte Kufr, oder Humukun Jeli, offenkundige Dummheit. Sonst nichts. Und der Grund für diese Behauptung ist, er begründet sich, er sagt, wie kann das Herz eines Gläubigen es zulassen, dass man das Gebet mit der Gemeinde verlässt, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass derjenige, der das Gebet mit der Gemeinde verrichtet, 27-fach mehr belohnt wird, als jemand, der es alleine verrichtet. Dies kann nur passieren, wenn in dieser Person Dummheit, Unwissenheit und große Unachtsamkeit vorhanden ist. Er denkt nicht darüber nach, was für ein großer Unterschied es ist. Derjenige, der einen anderen als dumm bezeichnen würde, wenn dieser anstelle von zwei nur eins nimmt, warum bezeichnet sich diese Person dann nicht selbst als dumm? Speziell, wenn diese Sache mit einer von den Grundsäulen des Islam zu tun hat und eine Schlüsselrolle spielt für den unendlichen Erfolg. Ja? Wenn es eine Arbeit gibt, in der wir anstelle von 1 Euro für die Stunde 2 Euro bekommen, ne? Dann würde jeder diese die Arbeit nehmen, zu dieser Arbeit gehen, die 2 Euro ist. Und derjenige, wenn jemand zu dem Job geht, bei dem man 1 Euro bekommt, jeder sagt, der ist verrückt. Ne? Aber Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man das Gebet mit der Gemeinde verrichtet, man bekommt 27 Mal ja, noch mehr Belohnung. 27-fach wird man noch mehr belohnt. Und er lässt das einfach so und nimmt nur eins. Also wenn das keine offenkundige Dummheit ist, was ist das dann? Entweder wirklich in seinem Herzen muss versteckte Kufr sein, ne? Oder er muss wirklich dumm sein. Ne? Deswegen, wie lange noch? Fertig, ne? Deswegen, meine Brüder, viel Spaß beim Chai trinken. Weil für dieses Thema so nah ist wirklich keine kleine Sache. Warum? Weil unser Iman hängt davon ab. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ja, unsere Kalima von Iman, zweite Teil ist Muhammadur Rasulullah. Und wenn man nicht Muhammadur Rasulullah in seinem Leben hat, wie kann man dann ein richtiger Muslim sein? Deswegen Allah soll uns Taufik geben, mit den Sachen, was wir bis jetzt gehört haben, dass wir das verinnerlichen und versuchen, wirklich die Sunna ernst zu nehmen und von jetzt an, inshallah, der Sunna nach der Sunna zu forschen. Heutzutage, wenn sie hören, das ist Sunna, ach, dann verlassen sie das. Früher Sahaba haben geforscht nach Sunna. Was ist Sunna, damit wir machen können? Ja, heute, wir hören Sunna, ach, verlass das. Früher die Sahaba, wie muss ich das machen? Und wie ist das Sunna? Und wie hast du das gemacht? Also es gibt Beispiele danach, wie die Sahaba das, ne? Und das so, und, ne? Und so gemacht haben, aber das kommt später, inshallah. Allah soll uns wünschen, guten Geschmack geben und so weiter. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Inshallah, die Schwestern sollen in die Räumlichkeiten zurückgehen und es wird inshallah Chai geben bis zum Maghrib-Gebet. Die Brüder werden das aufräumen, die Sofa und so weiter, damit wir essen können und trinken können. Ein bisschen, und danach, inshallah, wird es den nächsten Vortrag geben von Ustad Mahmoud.
Ja, ich wollte noch sagen, wenn einige Brüder neu gekommen sind und sie hatten sich angemeldet per Internet und haben sich noch nicht bei mir gemeldet oder wollen sich anmelden und solche Sachen, und dass sie hier übernachten oder bleiben oder essen wollen, dann sollte doch bitte zu mir kommen, dass wir noch absprechen, inshallah, damit wir da keine Probleme haben und dass die Unkosten auch ausreichend gedeckt sind, inshallah. Ich bedanke mich herzlich und wünsche allen jedem einen schönen Tag.
Den haben wir uns verdient, ne? Ja. So ein trockener Vortrag. Ja, man muss nur das Schild.